J.
Es ist der 20. Mai 2000. Mein Kommentatorenkollege und ich sitzen zusammen mit 60.000 Fußballfans im Münchner Olympiastadion. Es ist die letzte Spielminute am letzten Spieltag der Bundesliga. Bayern gegen Bremen. Es steht 3:0 für Bayern. Ganz ehrlich, selbst ein Wunder kann Bremen jetzt nicht mehr retten. Das ganze Stadion hält den Atem an. Es ist kaum auszuhalten. Alle schauen auf den Schiedsrichter. Wann kommt endlich die Erlösung? Abpfiff! Bayern ist Meister! Welch ein Anblick! Die Spieler und Fans liegen sich gleichermaßen in den Armen. Warte mal, was ist das? Bayern-Stürmer Giovanni Elba hat ein riesiges Bierglas in der Hand. Er nähert sich langsam seinem Trainer Ottmar Hitzfeld von hinten. Er wird doch nicht... Oh doch, er wird. Schau sich das einer an. Der Stürmer kippt wirklich das 3-Liter Bierglas über Ottmar Hitzfeld. Schade um den schönen Anzug und das Sakko. Das dürfte die erste Weißbierdusche der Bundesliga sein. Die erste Weißbierdusche aller Zeiten, würde ich behaupten. Und wir sind live dabei. Und jetzt machen's alle, einer nach dem anderen. Das schöne Paulaner, was für eine Verschwendung. Von wegen Verschwendung. Hier wird Fußballgeschichte geschrieben und vielleicht der feuchteste Segen verteilt, den der Fußball je gesehen hat.
Ob pure Fußballerfreude oder raffinierter Marketing-Schachzug. In diesem Moment wird ein Mythos geboren. Noch ehe der Rasen trocken ist, wird die Bierdusche in ganz Deutschland zelebriert. Paulaner wird zum Symbol für bayerischen Stolz und Lebensfreude. Im Jahr 2000 ist die Münchner Brauerei bereits eine der führenden Weißbiermarken. Nun wird sie über nationale und internationale Grenzen hinweg sichtbar. Aus Paulaner wird Popkultur. Doch diese Geschichte aus dem Paulanergarten beginnt nicht auf nassem Gras, sondern vor über 350 Jahren hinter dicken bayerischen Klostermauern. Dort, in der Stille einer unscheinbaren Mönchsbrauerei, entsteht der erste Sud und mit ihm ein Konflikt mit Münchens Zünften. Ein Skandal, der erst Bayerns Trinkkultur und später ganz Deutschland verändern wird. Erfolgsgeschichten schreibt man selten allein. Dafür braucht es einen starken Partner an der Seite. Genau das ist die Commerzbank seit über 155 Jahren für ihre Privat-, Unternehmer- und Firmenkunden. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt sie Lösungen, schafft Perspektiven und hilft dabei, Ziele zu erreichen. Ob die Teekanne-Gruppe, die Traditionsbäckerei Hinkel aus Düsseldorf oder Basketballprofi Oscar da Silva. Echte Kunden stehen für diese Erfolgsgeschichten. Sucht ihr für eure eigene Erfolgsgeschichte einen verlässlichen Finanzpartner? Dann ist die Commerzbank die Bank an eurer Seite. Erfahrt mehr unter www.commerzbank.de/Erfolgsgeschichten. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.
Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die Paulaner Story von Studio J. Paulaner ist heute die größte Brauerei Bayerns und gehört zu den Top 3 Bierkonzernen in ganz Deutschland. Weltweit wird kein anderes deutsches Bier so sehr mit deutscher Biertradition und dem Oktoberfest verbunden. Vom Salvator Starkbier bis zum Weißbier, vom Wiesenzelt bis zum Münchner Olympiastadion. Paulaner steht für das, was weltweit oft als das Sinnbild des German Beer angesehen wird. Als eine der 6 Traditionsbrauereien des Oktoberfests steht Paulaner an der Schnittstelle von Handwerk und Hochglanz, zwischen Brautradition, Markenmythos und bayerischer Popkultur. Doch die Marke steht längst für mehr als nur Bier. Unter demselben Dach entsteht auch Spezi, der berühmte Limonadenmix aus Cola und Orange, den das Unternehmen selbst nicht erfunden hat.
In dieser Staffel erleben wir das altehrwürdige Klosterbier im Spannungsfeld zwischen jahrhundertealter Tradition und technologiegetriebener Gegenwart. Zwischen Kupferkesseln und Konzernbilanzen, Glauben und Gewinn. Eine Geschichte über Anpassung, Identität und eine Brauerei, die mit dem Geist der Mönche längst nur noch das Etikett gemein hat. Das ist Folge 1 von 4. Im Namen des Bieres. München im Jahr 1634. Hinter den Mauern des Paulanerklosters Neudeck ob der Au singen die Mönche ihr Mittagsgebet. Ein süß-malziger Duft von Starkbier liegt über dem Gelände. Im Kräutergarten an der Klostermauer sind zwei Mönche in ihrer Arbeit vertieft, als sie Stimmen hören.
Bruder Markus, hörst du das?
Ja, das verheißt nichts Gutes.
Vor dem Klostertor versammelt sich eine wütende Menschenmenge. Wirtinnen und Wirte, unterstützt von Bierbrauern aus der ganzen Stadt, angefeuert von einigen Schaulustigen. Eine Wirtin tritt hervor und hämmert gegen das schwere Klostertor.
Macht das Tor auf, ihr kundentragenden Heuchler! Stellt euch euren Richtern!
Euch und euer Gebräu, das ihr Bier nennt!
Beim heiligen Franziskus, was sollen wir tun, Bruder Markus?
Eile durchs Seitentor zum Rathaus. Der Bürgermeister wird wissen, was zu tun ist. Ich versuche, sie so lange aufzuhalten. Geschwind, Bruder Benedikt.
Brüder und Schwestern, wir haben nichts Unrechtes getan. Wir brauen unser Bier für Gott und die Armen.
Tröstet die Armen mit euren Gebeten und überlasst uns das Brauen.
Verkauft euer Bier ohne Steuer, ohne Zunftrecht. Als wäre es ein Gottesdienst und kein Gewerbe, von dem andere ihre Familien ernähren müssen.
In München kursiert seit Wochen das Gerücht, die Paulanermönche würden ihr Starkbier nicht mehr nur spenden, sondern heimlich verkaufen. Zu Preisen, mit denen niemand konkurrieren kann. Ein Mann eilt heran. Es ist der Bürgermeister.
Im Namen der Stadt, haltet ein! Was wollt ihr von dem Kloster und seinen Mönchen?
Gerechtigkeit, Herr Bürgermeister. Die Paulanermönche verkaufen das Bier wie Krämer. Und wir sollen dabei zusehen. So weit kommt's noch. Vorher sollen die Mönche am eigenen Leib erfahren, was sie mir und meiner Familie antun.
Ruhe, gute Frau. Ich verstehe euren Kummer.
Ach, tut ihr das? Es heißt, auch ihr wäret dem flüssigen Klostersegen längst verfallen. Warum sollten wir euch glauben?
Schweig! Ich bin hier als Vertreter der Stadt, nicht als Zecher. Ich sehe euren Ärger, aber kein Urteil ohne Rat. Ich bringe euer Anliegen vor den Stadtrat.
Der Bürgermeister verspricht, den Streit im Rat zu prüfen. Hin und her gerissen zwischen Amtspflicht und seiner eigenen Vorliebe für das klösterliche Starkbier. Was als Trunk beginnt, wird zum Politikum. Wem gehört ein Bier? Kirche, Stadt oder dem freien Markt? Eine Auseinandersetzung, die München noch sehr lange beschäftigen wird. Im Kloster Neudeck ob der Au bei München entsteht im 17. Jahrhundert ein Bier, das die ganze Stadt in einen Rausch versetzt. Ein Starkbier, gebraut von Mönchen. Nahrhaft, süß und kräftig. Sie nannten es Sankt Vaterbier. Doch im Volksmund wurde daraus mit der Zeit Salvator, lateinisch für Retter. Ein Name, der bis heute für bayerische Brautradition und den Ursprung des Starkbiers steht. Gedacht als flüssige Nahrung für die Fastenzeit, um die strengen Regeln der Kirche zu umgehen. Zunächst nur für den Eigenbedarf erlaubt, wird das Bier schon bald zum begehrten, aber verbotenen Trunk in München. In einer Beschwerde vom 24. Februar 1634 klagen Münchner Bierbrauer über den Verkauf des illegalen Klosterbieres. Ein Dokument, das heute als Gründungsurkunde der Brauerei gilt. Nach der Säkularisation
Als die Klöster enteignet und aufgelöst werden, verliert Neudeck ob der Au 1799 seine Mönche. Doch das Bier überlebt. 1806 erhält der Münchner Unternehmer Franz Xaver Zacherl die Konzession und pachtet die Anlage. Zacherl, damals 34 Jahre alt, gilt als ehrgeiziger Brauer mit Unternehmergeist. Er erkennt das Potenzial des klösterlichen Bieres, das sich in München großer Beliebtheit erfreut. Zacherl verwandelt das ehemalige Kloster in eine zeitgemäße Privatbrauerei und macht das Salvator-Starkbier zum Markenzeichen. Der Name seines Unternehmens: Zacherlbräu. Bereits in den 1830er Jahren exportiert er einige Bierfässer des Starkbiers in andere europäische Länder, nach Indien und Nordafrika. Die Mengen sind überschaubar, aber es ist eine logistische Pionierleistung, Jahrzehnte vor Eisenbahn und Dampfschiff. Anfang der 1840er Jahre umfasst Zacherls Unternehmen geschätzt 35 Beschäftigte und produziert knapp 40.000 Hektoliter Bier im Jahr. Eine bemerkenswerte Menge für die Zeit und ein früher Vorbote der industriellen Brauerei in München. Das Sortiment reicht vom kräftigen Salvator-Starkbier bis zu helleren Lager- und Sommerbieren, die Zacherl erstmals einen ganzjährigen Absatz ermöglichen, da Starkbier ein saisonales Bier ist. Doch der Unternehmer will mehr als nur solide Zahlen. Er sucht nach Lösungen, die den Brauprozess revolutionieren. Was einst als Handwerkskunst begann, steht nun vor seinem ersten technischen Quantensprung. ...1843 in München. Im Sudhaus der Zacherl-Brauerei zischt Dampf aus neuen Rohren. Zahnräder greifen ineinander, Funken sprühen. Zum ersten Mal kocht das Bier, ohne dass ein Mensch den Kessel rührt. Brauereichef Franz Xaver Zacherl steht neben seinen Arbeitern. Gemeinsam bestaunen sie die neue Dampfmaschine, die erstmals eine neuartige Maischmaschine antreibt.
Seht euch das an, meine Herren. Diese Anlage ist ein technisches Wunder. Die erste ihrer Art in ganz München. Keine Müdigkeit, keine Fehler, nur reine Kraft. Damit brauen wir mehr, schneller und besser als alle anderen.
Der alte Braumeister meldet sich zu Wort.
Was, wenn sie versagt, Herr Zacherl? Wenn das Feuer erlischt oder der Dampf entweicht?
Dann heizen wir nach. Flicken und tüfteln, bis sie wieder läuft. Das ist die Zukunft, meine Herren.
Als Zacherl das Sudhaus verlässt, bleibt nur das Grollen der Maschine. Und das der Männer, die sie bedienen sollen. Unter ihnen auch der Braumeister.
Ein Wunder, sagt er. Ich nenn's ein Monster. Eins, das keinen Schlaf braucht, keinen Lohn, keinen Dank. Ich sag's euch, dieses Ungetüm wird uns alle auffressen.
Ein Geselle meldet sich zu Wort.
Aber sie macht unsere Arbeit einfacher, Meister. Und auch besser.
Besser? Pah! Diese Maschine kennt keinen Geschmack, kein Bauchgefühl. Ein Kessel könnte dumm sein und sie würde weiter rühren, als wär's feinster Gerstensaft.
Für den Brauereichef ist die Maschine ein Versprechen auf Fortschritt, auf Effizienz, auf den Vorsprung vor allen anderen Brauern der Stadt. Sie bringt Präzision, aber verändert nicht nur das Bier, sondern das Brauen selbst. Ein erster Schritt in eine Zukunft, in der Maschinen den Takt bestimmen. Mit der Dampfmaschine wagt Zacherl als erster Bierbrauer Münchens den Schritt ins Industriezeitalter. Das sogenannte Dampfbier sorgt für Schlagzeilen. Die Stadt spricht vom Wunder aus der Au. Doch die Pionierarbeit hat ihren Preis. Nach wenigen Monaten muss Zacherl die Produktion aufgrund von technischen Problemen und Startschwierigkeiten vorerst wieder auf Handbetrieb umstellen. Trotzdem bleibt sein Aufstieg ungebremst. Mit dem Salvator-Bier tritt Zacherl in direkte Konkurrenz zum königlichen Hofbräuhaus. Das Paulanerkloster hat die Tradition des Starkbiers in München zwar begründet, doch das Hofbräuhaus
ausgestattet mit staatlicher Macht und großem Einfluss, beansprucht die Vorherrschaft auf dem Starkbiermarkt für sich. In dieser Zeit erlebt München einen beispiellosen Aufschwung. Keine andere Stadt im Königreich Bayern konsumiert so viel Bier wie die Isar-Metropole. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei über 500 Litern. Auch weil Bier in dieser Zeit nicht nur als Genussmittel, sondern als alltägliches Grundnahrungsmittel gilt. Oft sauberer als Trinkwasser stillt es Hunger und Durst zugleich. Doch während Münchens Brauereien vor diesem Hintergrund expandieren und Dampfmaschinen die Sudhäuser erobern, steigt der Druck im Kessel der Gesellschaft. Rohstoffe werden teurer, Löhne stagnieren, ein soziales Pulverfass, das ausgerechnet Bayerns König Ludwig I. im Frühjahr 1844 entzündet. Mit einer Steuer auf Münchens kostbarstes Gut. ...1844 auf Münchens Straßen. Die Stadt bebt. Rund 2000 Münchner, überwiegend Männer, ziehen wütend durch die Straßen. Der Anlass? Ein einziger Pfennig pro Liter Bier. König Ludwig I. hat eine neue Biersteuer verhängt und damit den Bierpreis für viele spürbar erhöht. Vor den Brauereien fliegen Steine, Fenster bersten, die Stadt versinkt in Lärm und Chaos. Nun marschiert die Meute geradewegs auf die Paulaner Brauerei zu. Drinnen bereiten sich Brauereichef Zacherl und seine Angestellten auf das Schlimmste vor. Zacherl ist kein Politiker, kein Königstreuer, nur ein Unternehmer, der sich zwischen Volk, König und Kesseln wiederfindet.
Verriegelt die Tore! Niemand geht hinaus! Niemand kommt herein!
Zacherl tritt ans Fenster, erhebt die Stimme über den Lärm zur aufgebrachten Menschenmenge.
Meine Freunde, ich bin einer von euch. Das Bier gehört uns allen, nicht dem König. Aber Gewalt hilft keinem. Das Bier wird davon nicht billiger.
Auf mit dem Tor, Zacherl. Wir lassen uns nicht schröpfen.
Ein Pfennig mehr, das verkraftet meine Familie nicht. Das tägliche Leben ist ohnehin kaum noch bezahlbar.
Die Menge tobt, doch niemand rückt ab. Zacherl sieht eine Polizeitruppe am Rande der Menge, die die Lage beobachtet.
Polizeihauptmann, ich bitte euch, greift ein! Sie werden uns hier die Tore einrennen und alles kurz und klein schlagen. Habt ihr keinen Befehl einzuschreiten? Durchaus, ein Befehl liegt vor. Doch meine Männer rühren sich nicht. Und ich zwinge sie nicht, auf ihre eigenen Leute loszugehen. Ihr steht also nur da und seht zu?
Da hört ihr's, Leute. Die Polizei steht uns bei.
Dann holen wir, was uns gehört.
Zacherl wendet sich an seine Arbeiter.
Lasst sie gewähren. Ich will keine Verletzten. Nicht wegen ein paar Fässern Bier.
Die wütende Menge leert die Fässer, verschüttet Vorräte. Doch die Wut fordert zumindest keine Menschenleben. 5 Tage später knickt der König ein und nimmt die Steuer zurück. Der eine Pfennig war nur der Funke. Dahinter brannte eine existenzielle Angst. Franz Xaver Zacherl erkennt, dass Bier in Bayern mehr ist als nur ein Getränk. Es ist sozialer Kitt und politisches Barometer zugleich. Und das gilt auch für ihn selbst. Zacherl ist der, der das Unternehmen zusammenhält, es antreibt, ihm Richtung gibt. Das Gesicht und die Seele der Brauerei. Unter seiner Führung ist Paulaner zur modernsten Brauerei Münchens geworden. Ein Vorzeigeunternehmen des Fortschritts. Doch auch Visionäre leben nicht ewig. Als Zacherl mit 77 Jahren stirbt, stürzt seine Brauerei in eine Zukunft, auf die sie nicht vorbereitet ist. ...1885 in München. Nach dem Tod von Franz Xaver Zacherl landet die Brauerei über Umwege in den Händen seiner Großneffen Ludwig und Franz Schmederer. Das Unternehmen schreibt solide Zahlen, doch der Markt verändert sich rasant. In der Sudhalle zwischen dampfenden Kesseln und mahlenden Zahnrädern beraten die beiden Geschäftsführer über die Zukunft.
Franz, wir müssen was tun. Die Zeiten von Holzfässern und Pferdekarren sind endgültig vorbei. Die Brauereien Franziskaner und Spatenbräu arbeiten bereits mit neuartigen Kältemaschinen, die Luft mit Hilfe von Kompressoren verdichten sollen.
Ich habe davon gehört. Das Bier soll damit selbst im Sommer frisch bleiben.
Bier, das immer und überall gleich schmeckt. Egal ob Januar oder August, das ist die Zukunft.
Eine teure Zukunft. Franziskaner und Spatenbräu, aber auch Hacker, Löwenbräu oder Augustiner haben tiefere Taschen als wir. Wir haben mit Paulaner und Salvator starke Marken, ja. Aber unsere Absatzzahlen sind es nicht.
Darum müssen wir jetzt handeln. Den Betrieb in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Uns für Partner mit Kapital öffnen, die bei Investitionen helfen. In Kühlung, Abfüllung, Transport.
Du redest, als ginge es nur um Maschinen.
Eine Aktiengesellschaft. Du weißt, was das heißt. Wir geben das Heft aus der Hand. Ich weiß, aber ohne Risiko kein Wachstum. Und ohne Wachstum sind wir nicht mehr lange wettbewerbsfähig. Wir wären nur noch ein Münchner Bier von vielen.
Und mit Aktien?
Könnten wir die größte Brauerei Münchens werden. Vielleicht sogar von ganz Bayern.
1886 wandeln Zacherls Großneffen Ludwig und Max Schmederer die Brauerei in eine Aktiengesellschaft um. Der eine ist Jurist mit Sinn für Ordnung. Der andere ein Bankier mit Gespür für Geld. Unter den beiden Männern beginnt der Aufstieg vom Klosterbetrieb zum modernen Wirtschaftsunternehmen mit Vorstand und neuen Kapitalgebern. Der Name? Paulaner Salvator Brauerei. Mit klarem Fokus auf die beiden stärksten Marken der jungen Aktiengesellschaft, Starkbier und Paulaner. Mit neuem Kapital aus Münchner Kaufmannskreisen entstehen Sudhäuser aus Stahl und Backstein, großzügige Kühlkeller und dampfbetriebene Abfüllanlagen. Der jährliche Bierausstoß steigt auf über 140.000 Hektoliter, unterstützt von einem nie dagewesenen Bierboom in der bayerischen Hauptstadt. Ende des 19. Jahrhunderts erschaffen Ludwig und Max Schmederer aus einer klösterlichen Tradition ein städtisches Ereignis. Auf dem Nockerberg, wo einst die Paulaner Mönche ihr Starkbier ausschenkten, lassen die beiden Schmederer den Salvatorkeller errichten. Hier feiern sie jedes Frühjahr den offiziellen Anstich des saisonalen Starkbiers. Ludwig und Max Schmederer erkennen das Potenzial, Paulaner breiter aufzustellen. Mehr zu sein als nur klösterliches Starkbier. Unter ihrer Leitung emanzipiert sich die Brauerei und erweitert ihr Sortiment um helle Lager, Export- und Saisonbiere. Ein Schritt in Richtung moderner Massenproduktion. Doch die ehrgeizigen Expansionspläne werden mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs jäh gestoppt. Ein Einschnitt, der die Bierbranche hart trifft. Rohstoffmangel, Inflation und Zwangswirtschaft bringen viele Traditionshäuser an den Rand des Ruins. Paulaner übersteht die Jahre, in denen die Brauerei eine straff organisierte, ressourcenschonende Betriebsführung einführt. In den 1920er Jahren, nach Ende des Ersten Weltkriegs, kann die Vergrößerung des Unternehmens wieder vorangetrieben werden. Durch Zukäufe und Beteiligungen an Brauereien wie Coburg, Rosenheim oder Miesbach. 1927 überschreitet Paulaner erstmals die Marke von 300.000 Hektolitern Jahresproduktion. Platz 5 unter den Münchner Großbrauereien. Hinter Löwenbräu, Spaten, Pschorr und Hacker. Doch um an die Spitze zu kommen, muss das Klosterbier das brechen, was es am meisten liebt. Seine eigene Tradition. ...1928 auf dem Hof der Paulaner Salvator Brauerei. Ein Braumeister und sein Geselle sitzen in der Mittagssonne, die Hemdsärmel hochgekrempelt, drinnen in der Halle wird gefeiert. Die Belegschaft stößt mit dem Vorstand an.
Schauen Sie, Meister, da drüben, die Chefs stoßen mit Bier an.
Was genau gibt's denn da zu feiern?
Die Vermählung zweier Brauereien. Paulaner und Thomasbräu.
Heißt das, wir gehören jetzt zu Thomasbräu? Ehrlich gesagt mag ich deren Bier nicht besonders.
Nein, die gehören jetzt zu uns. Genau genommen zu Paulaner Salvator Thomasbräu AG. Gemeinsam sind wir nun die zweitgrößte Brauerei Münchens.
Das klingt doch gut, Meister. Oder etwa nicht?
Naja, die Narren holen mit Thomasbräu auch deren Biersortiment zu uns in den Betrieb. Darunter ein norddeutsches Bier, ein Pilz.
Pilz? Habe ich schon von gehört. Soll frischer schmecken.
Wenn du mit frisch-wässrig meinst, dann ja. Das trinkt man nördlich vom Main, wo man kein echtes Bier kennt.
Warum nördlich vom Main?
Dort ist das Wasser weich, fast ohne Kalk, gut für Hopfen. Darum sind die Biere dort hell, klar und herb. Im Süden ist das anders. Unser Wasser ist hart, voller Mineralien. Das verlangt nach Malz. Und unsere Braukunst kommt aus den Klöstern. Darum sind unsere Biere dunkler, kräftiger, gehaltvoller.
Und warum brauen wir dann dieses Pilzmeister, wenn es nichts taugt?
Weil es leichter und billiger ist. Das spricht wohl die Jungen an. Und weil die Herren vom Vorstand meinen, man müsse über Bayern hinaus wachsen. Man will so den Norden erobern und dort Radeberger den Rang ablaufen.
Und das ist keine gute Idee, finden Sie?
Zuerst brauen wir wie die Fischköppe im Norden. Dann vergessen wir, wie unser eigenes Bier schmeckt. Wenn ein Bier so klar ist wie Pferdepisse, dann taugt es nichts. Ein echtes Münchner, das muss Charakter haben.
Die Fusion zur Paulaner Salvator Thomasbräu AG bringt das Klosterbräu auf die Überholspur. Mit einem Jahresausstoß von fast 500.000 Hektolitern zieht das Unternehmen an den Konkurrenten Hacker, Spaten und Pschorr vorbei. Paulaner steht damit auf Platz 2 der Münchner Brauereibetriebe. Nur der Gigant Löwenbräu produziert mit rund 1 Million Hektolitern noch mehr. In dem neu firmierten Unternehmen arbeiten nun über 500 Beschäftigte, verteilt auf 2 Braustätten. Das Salvator Starkbier bleibt das Aushängeschild. Symbol bayerischer Lebensart, vom Nockerberg bis zu den Alpen. Die 1920er sind die Blütezeit der Münchner Bierwirtschaft. 7 Großbrauereien produzieren gemeinsam über 3,5 Millionen Hektoliter Bier im Jahr. Statistisch gut 500 Liter pro Einwohnerin und Einwohner. München ist die deutsche Bierhauptstadt. Ihr Name ist der Inbegriff für Qualität und Genuss. Doch das goldene Jahrzehnt endet abrupt. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 trifft auch die Brauereien. Der Konsum sinkt, Exporte brechen ein. Hunderte Wirtinnen und Wirte müssen aufgeben. Paulaner übersteht die Krise nur dank solider Kapitalbasis, moderner Technik und einer klaren Markenstrategie. In Anzeigen und Plakaten betont Paulaner seine Wurzeln, das Klosterhandwerk und die Münchner Bierkultur. Doch während das Unternehmen Krisen trotzt, verändert sich das Land. Politik zieht in die Wirtshäuser ein und Paulaner findet sich bald im Zentrum eines Spektakels wieder, das mit Braukunst immer weniger zu tun hat. September 1935, auf den Straßen von München. Zum ersten Mal ziehen zur Eröffnung des jährlichen Oktoberfestes alle Wiesenbrauereien gemeinsam durch die Stadt. Mit prächtig geschmückten Bierwagen, Rössern, Blaskapellen und Bedienungen in Tracht. Eine Inszenierung der Nationalsozialisten, in der sie nationale Stärke unter dem Deckmantel bayerischer Tradition vermitteln wollen. Mittendrin Paulaner. Weiß und blau im Farbenmeer der Hakenkreuze. Auf dem prunkvollen Wagen sitzt ein stolzer Kutscher. Neben ihm eine junge Kellnerin, die vom Wagen aus Süßigkeiten in die Menge werfen soll. Doch sie zögert.
Schau dir das an! Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Ich glaube, so viele Menschen habe ich noch nie gesehen.
Ja, und so viele Fahnen, die nichts mit Bier oder Oktoberfest zu tun haben. Überall Hakenkreuze.
Ach was,
Heute ist Wiesn. Die Leute lachen. Das Bier fließt. Was willst du mehr?
Das ist es ja. Die merken gar nicht, was hier geschieht.
Na, Herrschaftszeiten, wirf einfach die Süßigkeiten in die Menge, ja? Siehst du nicht all die Kinder, die uns zujubeln?
Und wie ich sie sehe. Mir wird ganz anders beim Anblick, wie sie da vorne die Arme heben. Macht es dir denn gar nichts aus, all das? Wir ziehen hier mit uniformierten Marschgruppen, Parteifunktionären und dem Militär durch die Stadt. Zur Eröffnung des Großdeutschen Volksfestes, wie das Oktoberfest nun genannt wird. Das ist doch nicht normal.
Vielleicht. Aber wir können es nicht ändern. Wir fahren halt mit, halten den Kopf unten. Am Ende zählt doch nur das Bier, richtig?
Bis sie uns vorschreiben, wem wir zuprosten dürfen.
1935 wird das Oktoberfest zur Bühne der Macht. Das Bier zum Symbol nationaler Einheit, die Brauereien zu Statisten des Faschismus. Und Paulaner mittendrin. Der 1935 eingeführte Festzug der Brauereien zieht bis heute durch die Straßen Münchens. Ein Relikt aus einer Zeit, in der sich Volksfest und Propaganda untrennbar verbunden waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt die Stadt in Trümmern. Doch das Bier kehrt zurück, noch bevor die Mauern wieder stehen. Paulaner überlebt und wächst in der Nachkriegszeit über sich hinaus. Der alte Traum der Zacherl-Familie von der größten Brauerei Bayerns scheint greifbar nah. Dazu muss sich Paulaner neu aufstellen. Mit einem Getränk, das man selbst nicht erfindet, aber gekonnt vermarktet. Eine braune Mixlimonade namens Spezi. Sie macht Paulaner zur Lieblingsmarke einer neuen Generation und öffnet das Tor zu einer Zeit, in der Bier, Werbung und Fußball verschmelzen werden.
Strom- und Gasverträge vergleichen nervt? Dann ist Wechselpilot genau das Richtige für euch. Der Service sorgt dafür, dass ihr jedes Jahr automatisch im besten Energietarif seid, ohne selbst durch den Tarifdschungel zu müssen. Ihr gebt einmal eure Daten im Tarifrechner ein, registriert euch und Wechselpilot ermittelt für euren Wohnort drei passende Optionen. Den Preissieger, eine Expertenempfehlung und eine Öko-Alternative. Ihr wählt aus und Wechselpilot übernimmt den kompletten Wechsel für euch, inklusive aller Kommunikation mit dem Anbieter. Und das Beste: rechtzeitig vor dem nächsten Vertragsjahr bekommt ihr wieder drei neue, bessere Vorschläge. Ihr könnt aktiv entscheiden oder euch automatisch in die Empfehlung wechseln lassen. Bezahlt wird fair. Von eurer tatsächlichen Ersparnis gehen 20% als Servicegebühr an Wechselpilot. Ihr zahlt also nur, wenn ihr wirklich spart. Mit dem Code IMPERIUM20 bekommt ihr außerdem 20 Euro Cashback beim ersten Wechsel. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Das war Folge 1 von 4 von Imperium über Paulaner. Wenn du mehr über Paulaner erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Der Salvator auf dem Nockerberg von Richard Winkler und die 350 Jahre Jubiläumsfestschrift von Hannes Burger. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Benpuch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Olindo Frick hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier. Executive Producer Janis Gebhardt. Tonassistenz Axenia Dorn. Das Sounddesign hat Julian Ortlieb gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.
Erfolgsgeschichten schreibt man selten allein. Dafür braucht es einen starken Partner an der Seite. Genau das ist die Commerzbank seit über 155 Jahren für ihre Privat-, Unternehmer- und Firmenkunden. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt sie Lösungen, schafft Perspektiven und hilft dabei, Ziele zu erreichen. Ob die Teekanne-Gruppe, die Traditionsbäckerei Hinkel aus Düsseldorf oder Basketballprofi Oscar da Silva. Echte Kunden stehen für diese Erfolgsgeschichten. Sucht ihr für eure eigene Erfolgsgeschichte einen verlässlichen Finanzpartner? Dann ist die Commerzbank die Bank an eurer Seite. Erfahrt mehr unter www.commerzbank.de/erfolgsgeschichten. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.